about the visions of my speaker of Anan, I have to talk the first slides in English. I have a personal disclosure. I'm coming from a robot center. We have done 2,619 Da Vinci prostatectomies so far, and therefore I'm coming from the dark side of the stage. I'm a urologist, and I think I give a talk that Da Vinci or the robot gets less work in the future due to the fact that there is systemic therapy as the next step. Wenn ich aber zurückgehe in die Geschichte, dann müssen wir sagen, dass vor etwa 150 Jahren zum ersten Mal eine Nephrektomie durchgeführt wurde und akademisch publiziert wurde von diesem Herrn aus Heidelberg, der dies dann durchgeführt hat. Nach einer Hysteroovarektomie kam es zu einer Fistelbildung, Harnleiterverletzung, und es musste eine Nephrektomie durchgeführt werden. Der Chirurg hat danach sehr viel publiziert in der Nierenchirurgie, und daher ist das für die Urologie ein ganz, ganz wichtiges Datum, 150 Jahre. Aber es verändert sich die Chirurgie massiv. Zum Beispiel, was jetzt die Zystektomie betrifft. Wir wissen ja, dass unsere Patienten, die einer Zystektomie zugeführt werden, spezielle Patienten sind, kranke Patienten. Sie wurden ja jahrelang durch den österreichischen Staat gefördert, dass sie rauchen. Es ist immer noch so, dass wir eine Zunahme in Österreich haben von 42% Raucher. Und wir sind die Weltrekordler der 13-Jährigen und unter 13-Jährigen. Daher können wir in der HNO, in der Chirurgie, in der Lungenchirurgie, in der Urologie, mit dem Blasenkarzinom weiter sehr viel arbeiten. Aber diese Herrschaften sind krank, multimorbid, gefäßkrank. Sie sind kardial schlecht, sie sind von der Lunge schlecht. Daher sind sie immer wieder ein Thema. Wie sollen wir eine Zystektomie vermeiden? Gibt es andere Dinge? Wenn wir hergehen und sagen, BCG, das war eigentlich das Golden Bullet, was die Immuntherapie gegeben hat, 1979, zum ersten Mal publiziert, auch wiederum ein Jahrestag in Kanada, wo man 6 Vials gegeben hat und eine Hochrisikogruppe von lokal begrenzten Tumoren damit in einem großen Teil heilen konnte. Wir wissen bis heute nicht ganz, wir haben es noch immer nicht ganz verstanden, wie dieser Mechanismus des BCGs wirkt, obwohl wir jetzt sehr viele Möglichkeiten haben, dies zu eruieren. Aber de facto ist der echte Wirkmechanismus noch nicht verstanden. Aber wir wissen, dass BCG-Versager da sind, und zwar zuhauf. Wir wissen, dass diese High-Grade-Patienten, auch wenn sie nur PT1 oder Karzinome in situ sind, in 66% wiederkommen und in 25% einer Progression ausgesetzt sind. Das sind Daten aus einer sehr großen Datenbank aus den USA. Und was ist die Standardtherapie der BCG-Versager? Die Standardtherapie ist die radikale Zystektomie. Und wir wissen, dass das krebsspezifische Überleben dieser Patienten sehr hoch ist, über 90% in guten Händen. Aber wir wissen, dass diese Patienten oft einer Zystektomie nicht zuführbar sind, weil sie krank sind. Wir haben aber auch eine große Anzahl von Patienten, die wir übertherapieren. Und wir haben natürlich die Problematik, dass diese Chirurgie, auch wenn sie jetzt mit dem Roboter machbar ist, eine Komplikationsrate von über 50% hat und die Kosmetik natürlich auch nicht ganz so ideal ist. Natürlich gibt es dann die Möglichkeit, dass wir hergehen und sagen, wir machen Immediate Cystectomy. In diesen Fällen wird sehr häufig in Deutschland angewandt. In den Zentren, die die Pouches erfunden haben, sind alle Patienten mit diesem Karzinom bereits zystektomiert worden. Man kann natürlich auf Höhe des BCGs eine Early Cystectomy überlegen. Auch das ist eine Möglichkeit mit einem sehr guten Outcome, wie wir wissen. Wir können natürlich hergehen und warten darauf, dass die Patienten BCG nicht aushalten oder beziehungsweise BCG-Versager sind oder eine weitere nicht ideale lokale Therapie erhalten haben. Und dann sind wir schon in einem Late Cystectomy Trial. Und wir können natürlich too late sein. Das heißt, die Patienten sind bereits muskelinvasiv, haben eine hohe Erwartung an Lymphknotenmetastasen. Das heißt, diese Möglichkeit, Leute zu heilen, verliert sich mit der Zeit. Und Timing ist alles. Indikation ist so wie überall in jeder onkologischen Tätigkeit ein wichtiges Ding. Nun, wenn wir jetzt hergehen, jetzt gibt es eine Unmenge an neuen Medikamenten, die hier eingesetzt werden können, gerade in der Blase, sehr erfolgreich. Wie schaut das eigentlich aus, wenn wir jetzt hergehen und sagen, wie sind denn die PD-L1 lokalisiert? Sind sie da überhaupt beim PT1, beim Karzinom in situ? Ja, sie sind da und sie sind sehr häufig da, je aggressiver die Tumorzellen sind. Und die sind beim Karzinom in situ natürlich am häufigsten und am intensivsten da. Aber was kann man sagen? Das PD-L1 wird gepusht durch BCG, durch diese Granulome, wie wir sie hier sehen, die hier durch das BCG gestartet werden, finden sich massenhaft T-Lymphozyten, die PD-L1 positiv sind, sodass wir also davon ausgehen können, hier sind die Zellen da, die Tumorzellen da und die Zellen, die wir brauchen für diese Reaktion, um hier ein gutes Outcome zu haben. Aus diesem hat sich herausgegeben, dass einer dieser PD-L1-Inhibitoren Pembrolizumab getestet wurde beim High-Risk-Patienten, der nicht muskelinvasiv war. Eine Studie, die von Onkologen gemacht wurde, was uns eigentlich irgendwie irritiert hat, aber doch, muss man wissen. Und die erste Kohorte wurde vor etwa einem Jahr präsentiert und sie erbrachte ein positives Ergebnis. Man hat Pembrolizumab dreiwöchentlich gegeben, hat sie evaluiert mit Biopsie, mit CT-Zystogrammen und der Endpunkt war die komplette Remission, Disease-Free Survival etc. etc. Nun, wie schaut das Ergebnis aus bei diesen Hochrisikopatienten, die eigentlich einer Zystektomie zugeführt werden sollten? 40% Komplettremission, etwa 55% hatten keine komplette Remission. Allerdings, wenn man sieht, die Progression in Richtung T2 war nicht vorhanden, extravesikales Erkrankung, das ist immer ein Thema bei diesen Patienten, weil die Bildgebung hier versagt, gering vorhanden, eine Stage Progression in 8,7%, der Persister nur in 45%, also insgesamt eher positiv. Die mediane Zeit zur kompletten Remission, zwar 12,4 Wochen, ist wichtig für uns, weil das die Zeit ist immer wieder, wo wir dann entscheiden müssen, Zystektomie ja oder nein. Die Patienten hatten in einem hohen Maß eine ongoing Response. Und 10 Patienten, die nicht muskelinvasiv waren, hatten dann trotzdem ein Rezidiv, das allerdings nicht muskelinvasiv war. Und ein Patient ging trotz alledem in eine Zystektomie. Wie lange hielt das an, wenn man die Kontrollen anschaut? Man sieht, 54% sind immer noch voll drinnen in der Studie. Das heißt also mit einem Wort, es ist ein sehr positives Ergebnis, das auch in der Konklusion sich so darstellt, dass man davon ausgehen muss, in eine große Phase 3 zu gehen, mit mehreren Patienten, mehreren Risikofaktoren, um hier bessere Ergebnisse zu haben. Wenn wir jetzt vergleichen, Pembrolizumab ist ja auch nicht Zuckerschlecken, das hat ja auch Nebenwirkungen und Komplikationen. Wie schaut das aus im Vergleich zur radikalen Zystektomie? Hier gab es eine Publikation in die Richtung. Es gab einen Patienten, der unter Pembrolizumab eine Komplikation hatte, die tödlich war. Es gab viele Nebenwirkungen, die klein waren und wenig, die aber im Vergleich zur radikalen Zystektomie genauso ausgeschlagen haben. Und die hochgradigen waren 13% eventuell auch vergleichbar. Das heißt, die Toxizität dieses Medikaments ist ähnlich der Zystektomie. Jetzt muss man dann natürlich überlegen, wie gehe ich dann vor, wen belaste ich mit einer systemischen Therapie, um das ähnliche Ergebnis zu erreichen. Das wird natürlich in großen Phase-3-Studien zu ermitteln sein und die sind jetzt zu mass und zu häufig da. Auch in Österreich, in unserem Zentrum, in anderen Zentren in Wien werden diese Dinge untersucht, in Kombination auch mit BCG. Und wir erwarten, dass es ein besseres Ansprechen gibt und weniger Zystektomien. Nun, wenn wir weiter zurückgehen oder vorgehen, vor einer Zystektomie hatten wir im Standard eine Chemotherapie. Etwa 15% der Zentren in Österreich führen dies durch, obwohl es eigentlich Standard sein sollte. Man erreicht eine 8%ig bessere Survivalrate. Trotz alledem hat sich das nicht so durchgesetzt. Vielleicht geht das mit einem Immuntherapeutikum. Diese Studie von Andrea Necki aus Mailand wurde präsentiert bei ASCO. Man hat 3 Zyklen von Pembrolizumab vor der Operation gegeben und hat sich danach die Ergebnisse angeschaut und hat vor allem sehr wichtige und viele genetische, molekularbiologische Untersuchungen gemacht, um zu sehen, wer dann wirklich anspricht. Und dann haben wir gesehen, pathologische komplette Remissionsrate 39,5% nach 3 Gaben bei Hochrisikopatienten, die in jedem Fall einer Zystektomie zuzuführen werden. Was haben wir mit der Chemotherapie erreicht? In der Chemotherapie sind wir bei etwa 19% komplette Remissionsraten, PT0 nach der Therapie, nach der Operation. Der sekundäre Endpunkt, wenn man weiß, man hat einen PT2-Tumor, 3-Tumor gehabt, und in der Blase war dann ein PT1-Tumor übrig. Das waren in etwa 22 Fälle. Treatment Failure 16%, eher wenig, allerdings vorhanden. PN-positive Patienten 20% bei diesem Klientel. Eigentlich klar, Fragezeichen ist das für diese Leute zu wenig Therapie? Hat man Immuntherapie, braucht mehr Zeit als Chemotherapie? Dem hat man sich nicht ausgesetzt, gibt es sicherlich folgende Studien. Wenn man noch zur Genetik jetzt geht und die Patienten besser typisieren kann, dann ist DDR, Damage DNA, Damage Repair Genes und RB1 Genomic Alterations in 58% der Fälle vorhanden gewesen. Wir haben diese angesprochen und wenn man sich die Datenlage anschaut, dann sieht man, dass wenn man alle zusammenzählt, haben wir die 39% komplette Remissionsrate. Wenn man aber mehr Gene sieht, die hier in Differenzierung haben, dann sind wir bei 60%. Und wenn dann noch PD-L1 im CPS-Score größer 20% ist, dann ist das Ansprechen natürlich weniger Patienten, 90% komplette Remission. Das hat es überhaupt noch nie gegeben. Das ist personalisierte Medizin der Zukunft. Und man kann natürlich dann ausrechnen, natürlich in jeder Möglichkeit gibt es dann Diagramme, wo sitze ich da, wo bin ich da. Und da könnte man einem Patienten ein PT0 zu 79% vorausrechnen. Und dann ist natürlich die Frage des Patienten sofort berechtigt, ist das dann notwendig, die Blase rauszutun? Kann es nicht anders gemacht werden? Kann man nicht warten, etc. etc. Sehr, sehr schöne Beispiele hat hier Necki gebracht. Hier der große Tumor am Blasendach, der dann fast verschwindet und dann PT0 war, hier die Tumoren. Das heißt also mit einem Wort, auch das läuft recht gut, die Bildgebung, die natürlich dann ein Virats, nicht Birats und Pirats ergibt, also die Bildgeber stürzen sich auch auf diese Sachen. Welche Möglichkeiten bieten sich durch solche Dinge? Wir müssen zuerst ein Assessment machen, was die Molekularbiologie aus dem Primärtumor hergibt. Dann können wir darauf schließen, sollen wir dem Patienten in eine Single-Agent-IO-Therapie oder in eine neoadjuvante Chemotherapie geben? Sind die Dinge eher niedriger? Dann wird man sich überlegen, ob man NAC, also die neoadjuvante Chemotherapie kombiniert mit Immuntherapie, und sind sie gar nicht vorhanden, dann bleibt die neoadjuvante Chemotherapie übrig. Und es ist so, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit dem nicht auskommt, und diese Dinge werden jetzt in der Zukunft untersucht. Diese Modalitäten können in Richtung Blasenerhalt gehen, das heißt, also man könnte auch die Radiotherapie hier einsetzen. Und die Vermeidung der Zystektomie steht sicherlich im Raum, für einige Patienten eine Erlösung. Ob es für diese multimorbiden Patienten mit einer schlechten Immunlage auch so ist, werden wir sehen. Die Traurigkeit des Roboters sei dahingestellt. Wenn wir zur Niere gehen, dann hat es ja vor 2, 1,5 Jahren eine wichtige Studie gegeben, die Carmena-Studie aus Frankreich, von Urologen zusammengesammelt. Patienten hat man mit Sunitinib behandelt oder mit einer zytoreduktiven Nephrektomie und hat sie verglichen. Und man kam drauf, dass das Sunitinib deutlich besser ist. Ein Update beim heurigen ASCO brachte ein Äquivalent bzw. Teile sogar ein besseres Outcome für die Patienten mit Sunitinib. Das heißt also mit einem Wort, man sollte die zytoreduktive Therapie nicht mehr im Sinne einer Chirurgie anwenden, nur mehr in ausgewählten Fällen mit Lungenmetastasen, niedriger Tumorlast. Das ist das Thema. Nur, diese Studie kommt zu spät, die TKIs sind eigentlich schon am Verschwinden, die Immuntherapie ist da. Wie kann man sie übertragen jetzt, diese Daten auf die Immuntherapie? Und das kann man eigentlich sehr schlecht, weil die Daten noch gar nicht ausgehoben sind. Wir wissen allerdings, dass die Effektivität, und wenn wir uns dieses Diagramm anschauen, dann sehen wir, dass mediane PFS durch Kombinationen der Immuntherapie deutlich besser ist, dass das Overall Survival noch gar nicht erreicht ist. Das heißt, es müsste eigentlich ja besser sein, dass wir Patienten so behandeln. Wir wissen allerdings, dass Chirurgie eine eher schlechte Reaktion ausübt auf die Immuntherapie, weil sie T-Rex vermehrt bis hin zum IL-6 und IL-10, dass es zur Verminderung von Natural Killer Cells kommt, die T-Zell-Funktion vermindert etc. etc. Das heißt also in einem Wort, es könnte sein, dass die Operation eine nachfolgende Immuntherapie eigentlich kontraproduktiv beschäftigt. Dasselbe ist mit IL-2 getestet worden. Man sieht, wenn man Patienten zytoreduktiv operiert, wenn man kein IL-2 gibt, dass sie schlechter verfahren, als wenn man IL-2 gibt. Das ist ein ganz großer Hinweis in die Richtung, dass eine neoadjuvante Therapie für diese Patienten eigentlich besser wäre und vielleicht danach die Chirurgie ablösen könnte. Das hat dazu geführt, dass man diese drei Dinge eingesetzt hat, PD-L1-Inhibitoren, CTLA-4 und Vakzine. Mehrere Studien wurden aufgelegt, hier zum Beispiel im M0-Stadium Nivolumab, partielle oder radikale Nephrektomie gegen mit Nivolumab-Erhaltungstherapie gegen die Operation alleine und Observanz. Die nächste Studie ist noch interessanter. Man gibt Ipilimumab und Nivolumab, gefolgt von einer Strahlentherapie des Nierentumors, die ja bisher immer obsolet war, um abskopale Effekte der Radiotherapie auszunutzen und anschließend wieder mit Ipilimumab und Nivolumab weiterzumachen im Vergleich zur Kombinationstherapie alleine. Auch das ein sehr, sehr spannender Effekt beim primär metastasierten Nierenzellkarzinom. Das ist eine Studie, die auch in Europa ähnlich verläuft. Da gibt es die PROBE-Studie, wo man Patienten mit Nivo und Ipi anschießt, ihnen dann die Nephrektomie offeriert oder eine kontinuierliche Nivo-Therapie gibt, um herauszufinden, wie es im Carmena-Trial war, ob die Chirurgie überhaupt notwendig ist. Vielleicht ist sie gar nicht mehr notwendig und diese Therapie ist für diese Patienten besser. Ganz interessant, aus Amerika stammend, heuer vor wenigen Wochen präsentiert, eine Studie, wo der Patient mit metastasiertem Nierenzellkarzinom, Clear Cell muss man dazu sagen, also klarzelliges Nierenzellkarzinom, biopsiert wurde, wiederum die ganzen Mutationen gemessen wurde, Nivo, Nivo plus Beva, Nivo plus Ipi getestet wurden in einem 2-3-2-System in einer Randomisierung und dann einer zytoreduktiven Nephrektomie oder Metastasektomie zugeführt wurde mit anschließender Nivo-Erhaltungstherapie. Das ist natürlich ein sehr kleiner Trial mit 104 Patienten nur gewesen und Beobachtungs 29 Monate. Allerdings, man hat herausrechnen können, wer angesprochen hat. Und wenn man sich diese Surgical-Patienten, die dann wirklich einer OP zugeführt wurden, dann ist das die Disease Control mit 93%, 94%, 77% enorm. Hat es bisher noch nie gegeben. Und das ist natürlich ein großer Fortschritt. Wiederum in Kurven gerechnet hier die Surgical und die Non-Surgical Patienten nach 2 Jahren leben 84% der Patienten. Das ist Fortschritt, das ist Fortschritt. Eine Zusammenfassung dieser Studie zeigt eigentlich, dass Immuntherapie vor einer zytoreduktiven Operation ein besseres Outcome sein kann, vielleicht die zytoreduktive durchaus vermeiden kann, wenn wir die Nebenziele, die Identifikation mit Biomarker erhalten und die großen Phase-3-Studien das uns zeigen werden. Das heißt, die Zukunft wird so sein, dass wir Immuntherapie einsetzen werden, vermehrt einsetzen werden und möglicherweise zytoreduktive oder radikale Operationen in der Urologie weniger werden. Und schuld daran ist dieser James Allison, der voriges Jahr den Nobelpreis bekommen hat. Und noch viel schlimmer ist das, was er nachgeschickt hat. Denn die Verwirrung wird so groß sein, das ist nur ein Teil der Möglichkeiten, die auf uns zukommen werden. Möglicherweise werden wir noch personalisierter auf die einzelnen Patienten zugehen und sie behandeln können. Und die Chirurgie wird mehr oder minder in den zweiten Gang zurückgehen oder vielleicht nur Katastrophenfälle behandeln können. Es geht in die Zukunft, in eine helle Zukunft, die wir als Chirurgen mitgestalten müssen und wir müssen uns informieren, wir müssen wissen, was kommt und wir müssen Kombinationen aushalten und wir sollten Fortbildungen wie diese nützen, um an diesem Ball dran zu bleiben. Und die Wissenschaft gibt mir Wachträume, die andere nicht einmal im Schlaf haben. Das hat ein frischer Nobelpreisträger vor vielen Jahren geschrieben. Vielen herzlichen Dank.